Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Abschnitt 14.6. Ausgewählte Spezialtheorien. Wurden mit den bisher vorgestellten Theorien solche angeführt, die umfassende Gültigkeit auf verschiedenen Gebieten der Psychologie beanspruchen, geht es im Folgenden um spezielle Teiltheorien, die sich auf bestimmte Aspekte menschlichen Verhaltens beschränken, die aber für die Problemlöseforschung große Bedeutung haben. Im Wesentlichen lassen sich die nachfolgenden Ansätze unter das Paradigma der Informationsverarbeitung einordnen. Abschnitt 14.6.1. Theorie des Problemlösens von Newell und Simon. Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, haben in ihrem Buch Human Problem Solving eine Theorie des Problemlösens vorgestellt, die breit und nachhaltig rezipiert wurde und bis heute die Grundlage vieler Ansätze in diesem Bereich darstellt. Zwei kooperierende Teilprozesse stellen das Herzstück ihrer Theorie dar: der Verstehensprozess und der Suchprozess. Verstehensprozess. Der Verstehensprozess hat die Funktion, die interne Repräsentation des Problems zu erzeugen. Die Problemsituation muss wahrgenommen werden, um aus den anfänglich gegebenen Informationen abzuleiten, a, was der Anfangszustand ist, b, welche Operatoren zur Änderung des Zustands verwendet werden können und c, woran zu erkennen ist, dass ein erreichter Zustand das Ziel darstellt. Diese drei Komponenten machen den Problemraum, in Klammern Problem Space, aus, der durch den Verstehensprozess konstituiert wird, in Klammern mehr dazu weiter unten. Natürlich kann sich der Problemraum während des Lösungsprozesses verändern, wenn neue Informationen bekannt werden, sei es aufgrund äußerer Umstände, sei es aufgrund von Suchprozessen. Suchprozess. Der Suchprozess hat die Funktion, die Lösung des Problems zu erzeugen. Dieser Prozess wird vom Ergebnis des Verstehensprozesses angetrieben. Gesucht wird nach Unterschieden zwischen gegebenem Zustand und Zielzustand sowie nach Operatoren, die eine Zustandsänderung herbeiführen könnten. Verschiedene Suchprozeduren für wissensarme Aufgabenstellungen sind als schwache Methoden, in Klammern Weak Methods, bezeichnet worden. Schwach sind sie deswegen, weil ihre Generalität zu Lasten ihrer Kraft geht. Spezifische Methoden, in Klammern nimm den Hammer, um den Nagel einzuschlagen, sind stärker, aber eben nicht so oft einzusetzen. In Klammern, die Regel hilft nicht beim Befestigen einer Schraube. Allgemeinere Methoden, in Klammern, suche ein Werkzeug, um weiterzukommen, sind häufiger einsetzbar, aber eben schwächer. In Klammern, welches Werkzeug ich nehmen soll, bleibt offen. Man könnte meinen, dass die beiden von Newell und Simon beschriebenen Prozesse des Verstehens und Suchens in fester Reihenfolge, in Klammern, erst verstehen, dann suchen, abgearbeitet würden. Tatsächlich aber wechseln Problemlöser häufig zwischen beiden Prozessen hin und her und vermischen diese. Einzelne Schritte im Problemlöseprozess. Der mehrstufige Problemlöseprozess nach den Vorstellungen von Newell und Simon umfasst die folgenden Schritte. Erstens, mit der Übersetzung der von außen vorgegebenen Problemformulierung, in Klammern Problem Statement, wird eine interne Repräsentation in der problemlösenden Person erzeugt. Zweitens, aus einem Speicher für Lösungsmethoden wird daraufhin eine der Methoden, in Klammern zum Beispiel Generate and Test, Means and Analysis, ausgewählt, die zu Aspekten der Repräsentation passt. Drittens, die Methode wird angewendet und kommt entweder aus sich heraus oder aufgrund überwachender, metakognitiver Prozesse zu einem Ende. Viertens, je nach dem Endergebnis der Methodenanwendung kann entweder eine andere Methode zur Anwendung gelangen, die interne Repräsentation verändert oder der Lösungsversuch abgebrochen werden. Fünftens, während der Anwendung einer Methode kann es zu neuen Problemen kommen, die dann als Unterziele genauso weiter bearbeitet werden können wie das ursprüngliche Problem. Auch neu eintreffende Informationen können den hier beschriebenen Prozess beeinflussen. Das sich ergebende Verhaltensmuster ist insofern jeweils segmentiert, als jede Methode ihr eigenes Vorgehen hat. Innerhalb jeder Methode ist das Vorgehen geordnet, beim Wechsel zu einer anderen Methode kann es Sprünge geben. Rekursiv ist das Lösungsverhalten insofern, als es Abhängigkeiten zwischen Lösungsschritten gibt, die zeitlich weiter entfernt sind und durch zwischengeschobene Unterziele unterbrochen wurden. Die rekursive Methode zu nutzen bedeutet, dass ein Problem in einzelne, voneinander abhängige Teile zerlegt wird, sodass es damit Schritt für Schritt gelöst werden kann. So kann man etwa eine geometrische Reihe durch Rekursion bilden, indem man ausgehend von 1 jeden Nachfolger als das Doppelte seines Vorgängers berechnet. 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter. In folgender Übersichtsliste sind die wichtigsten Annahmen der Theorie menschlichen Problemlösens von Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, zusammengefasst. Eine Übersicht. Zentrale Annahmen der Theorie menschlichen Problemlösens von Newell und Simon 1972. Erstens. Nur einige wenige Merkmale menschlicher Informationsverarbeitung sind invariant gegenüber Aufgabe und Person. Hierzu gehören die Begrenztheit des Kurzzeitgedächtnisses, Speicherung und Abruf symbolischer Strukturen im Langzeitgedächtnis, serielle Verarbeitung, Nutzung externer Speicher, Programmierung in Form von Wenn-Dann-Regeln, Nutzung von Prioritäten und Zielstrukturen zur Organisation des Ablaufs. Das bedeutet, abgesehen von den genannten Invarianten fällt Problemlösen je nach gestelltem Problem und je nach problemlösender Person unterschiedlich aus. Zweitens. Diese Merkmale sind hinreichend dafür, dass eine Aufgabenstellung als Problemraum repräsentiert wird, in dem Problemlösen stattfindet. Das bedeutet, die unter 1 genannten Randbedingungen reichen aus, um einen subjektiven Problemraum zu konstituieren. Drittens. Die Struktur der Aufgabenstellung legt die möglichen Strukturen des Problemraums fest. Das bedeutet, die alles entscheidende Determinante des Problemraums ist die Aufgabenstellung. Sie bestimmt letztendlich, wie der Problemraum gestaltet wird. Viertens. Die Struktur des Problemraums bestimmt die Programme, die zur Problemlösung herangezogen werden. Das bedeutet, wenn der Problemraum einmal festgelegt wurde, ist dadurch notwendig bestimmt, was gemacht werden kann und was nicht. Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, haben mit dieser Konzeption auf einen wichtigen Punkt für die problemlöse Forschung hingewiesen. Mit dem Begriff der Aufgabenstellung, in Klammern Task Environment, unterscheiden sie zwischen psychologischen Prozessen auf Seiten der problemlösenden Person und deren Abweichung von perfekter Rationalität andererseits. Abweichungen, die sich aufgrund der beschränkten Rationalität menschlichen Verhaltens ergeben. Übrigens, für diese Überlegungen und die damit verbundene Kritik an der Theorie des allzeitrationalen Homo economicus wurde Herbert Simon 1978 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Der Problemraum. Wenn eine motivierte Person sich mit einer intellektuellen Anforderung beschäftigt, liefert eine Analyse des Verhaltens Informationen sowohl über die Aufgabe als auch über die Denkprozesse. Beide Aspekte sind untrennbar miteinander verbunden, sollten aber dennoch begrifflich auseinandergehalten werden. Zum besseren Verständnis führen Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, daher den Begriff des Problemraums ein, der die subjektive Repräsentation einer Aufgabenstellung bezeichnet, also den gedachten Raum, in dem Problemlösen stattfindet. Welche Faktoren beeinflussen den Problemraum und das Lösungsprogramm einer Person, die gerade eine Laboraufgabe erhalten hat? Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, sehen als wirksame Größen: erstens die Instruktion, die eine mehr oder weniger vollständige Beschreibung von Ausgangs- und Zielzustand liefert. Zweitens vorherige Erfahrung mit der fraglichen Aufgabe. Drittens vorherige Erfahrung mit ähnlichen Aufgaben. Viertens gespeicherte Lösungsräume aus dem Langzeitgedächtnis, die auf eine große Zahl von Aufgaben anwendbar sind. Fünftens, gespeicherte Programme zur Konstruktion von Problemräumen und neuer Programme. Sechstens, der Verlauf der aktuellen Problemlösung, der den Problemraum anreichert, verändert oder sogar radikal modifiziert. Abschnitt 14.6.2. Zwei-Räume-Modell. Ausgehend von Newell und Simons, in Klammern 1972, Idee von Problemlösen als Suche in einem Problemraum, haben Simon und Lee, in Klammern Vergleiche 1974, die Zwei-Räume-Theorie entwickelt, die von Klar und Dunbar, in Klammern Vergleiche 1988, auf den Bereich naturwissenschaftlicher Entdeckungen übertragen wurde. Simon und Lee haben den Problemraum in einen Regel- und einen Instanzenraum untergliedert. Der Regelraum enthält die für eine gegebene Aufgabe anwendbaren Regeln, der Instanzenraum die möglichen Zustände des Problems. Als Illustration wird im gedruckten Buch an dieser Stelle ein kryptarithmetisches Problem herangezogen. Dabei geht es um arithmetische Operationen mit Buchstaben, die für Zahlen stehen. Die Weiterentwicklung dieser Zwei-Räume-Theorie durch Klar und Dunbar, in Klammern Vergleiche 1988, soll helfen, wissenschaftliche Entdeckungen zu erklären. Ihr SDDS-Modell, in Klammern Scientific Discovery as Dual Search, unterscheidet zwischen Experimenteraum, in Klammern analog zum Instanzenraum, und Hypothesenraum, in Klammern analog zum Regelraum. Der Experimenteraum dient dazu, durch Operatorenanwendung interessante Zustände zu erzeugen, die zu Hypothesen im Hypothesenraum Anlass geben. Zur Prüfung von generierten Hypothesen können dann erneut Experimente durchgeführt werden. Mit diesem Wechselspiel zwischen Hypothesen und Experimenten beschreiben Klar und Dunbar Prozesse des entdeckenden Lernens. Die Suche nach prüfbaren Hypothesen sowie die Suche nach aussagefähigen Experimenten treiben den Lernprozess voran. Studienbox. Die Untersuchung von Klar und Dunbar, in Klammern 1988 mit Big Track. Klar und Dunbar, in Klammern Vergleiche 1988, präsentierten 20 Versuchspersonen ein programmierbares Spielzeugauto Big Track, dessen Bedienung herauszufinden war. Neben 11 Instruktionstasten mit so aussagefähigen Beschriftungen wie Go, CLS oder Hold gab es auch einen Nummernblock mit 10 Zifferntasten. Während 20 Minuten Exploration sollten die Versuchspersonen die unerklärte Funktionstaste RPT in ihrer Wirkung beschreiben. In Klammern, RPTX bedeutet, wiederhole die zuletzt gegebenen X Instruktionen. 7 Personen konnten als Theoretiker, in Klammern Schwerpunkt, Bildung von Hypothesen klassifiziert werden. Sie brauchten 24,5 Minuten bis zur Lösung und führten 18,3 Experimente durch, in Klammern davon 12,3 mit spezifischen Hypothesen. Die 13 anderen Personen wurden als Experimentalisten bezeichnet, in Klammern Schwerpunkt Generalisierungen aus Daten ableiten, die in nur 11,4 Minuten zur Lösung gelangten, für die sie 9,3 Experimente, in Klammern davon 8,6 mit spezifischen Hypothesen benötigten. Die unterschiedliche Konzentration auf Hypothesen bzw. Experimenteraum beschreibt das Verhalten der beiden Gruppen in brauchbarer Weise und erklärt die resultierenden Verhaltensunterschiede. Abschnitt 14.6.3 Theorie repräsentationaler Veränderungen. Olson in Klammer 1992 hat eine Theorie repräsentationaler Veränderungen vorgeschlagen, um Phänomene der Einsicht beim Problemlösen beschreiben zu können. Kernannahme hierbei ist es, dass der Problemlöser, in Klammern aufgrund von Vorwissen, mit einer fehlerhaften Repräsentation des Problems beginnt und ihn ein Einsichtsprozess zur, in Klammern korrekten, Re-Repräsentation führt. Wie erfolgt die hier postulierte Re-Repräsentation des Problems? Knoblich, Olson und Rainey, in Klammern Vergleiche 2001, sehen zwei verschiedene Mechanismen hierfür vor. Constraint Relaxation und Chunk Decomposition. Der erste Mechanismus, Lockerung von Beschränkungen, bezieht sich auf die Deaktivierung von Wissenselementen, die zunächst als Beschränkung angesehen wurden. Das Problem, aus 6 Streichhölzern 4 gleichseitige Dreiecke zu bilden, aktiviert fälschlich die Vorstellung, dass diese Dreiecke in der Fläche gebildet werden sollen. Erst der Verzicht auf diese Annahme erlaubt die Konstruktion einer dreidimensionalen Pyramide als Lösung des Problems. Der zweite Mechanismus, Zerlegung von Chunks, das heißt größeren Informationsblöcken, sorgt dafür, dass zunächst als einheitlich wahrgenommene Problembestandteile in kleinere Einheiten zerlegt werden. Die in ihrer Streichholzarithmetik vorgelegte Aufgabe XI gleich III plus III, bei der durch Umlegen eines Hölzchens die Gleichung arithmetisch stimmig gemacht werden soll, lässt sich so lösen. Das als Chunk wahrgenommene X, also 10, wird zerlegt in 2 Einzelteile, die zu einem neuen Gebilde V gleich 5 zusammengesetzt werden. Zumindest für derartige Streichholzaufgaben konnten Knoblich et al. In Klammern Vergleiche 2001 zeigen, dass sich sowohl Leistungsparameter, in Klammern wie Lösungszeiten und Lösungsrate, auch als Blickbewegungsdaten theoriekonform verhalten. Die Theorie repräsentationaler Veränderungen ist eine Zwei-Prozess-Theorie. Zunächst kommt es zu einer Sackgasse, in Klammern Impasse. Der erste Prozess erklärt deren Zustandekommen vor dem Hintergrund des aktivierten, teilweise irreführenden Wissens. Der an die Sackgasse anschließende zweite Prozess erklärt das Zustandekommen von Einsicht, in Klammern Insight, durch Veränderungen an der ursprünglichen, in Klammern fehlerhaften Repräsentation. Drei Vorhersagen in Bezug auf Blickbewegungsdaten lassen sich daraus ableiten. Erstens, während Sackgassen kommt es zu verringerten Augenbewegungen und damit zu längeren Fixationszeiten. Zweitens, vorwissensbedingt kommt es in Sackgassen zu einer vermehrten Fixation der Objekte, die als variabel angesehen werden, in Klammern in Streichholzproblemen die Werte im Unterschied zu den Operatoren, die eher als unveränderlich betrachtet werden. Drittens, Revisionen der Problemrepräsentation manifestieren sich in einem Wechsel der Aufmerksamkeitszuweisung. Alle drei Prädiktionen haben sich bei Knoblich et alii in Klammern Vergleiche 2001 bestätigen lassen. Abschnitt 14.6.4 Theorie kognitiver Belastung. Die von Sweller in Klammern Vergleiche 1988 entwickelte Theorie kognitiver Belastung knüpft an Überlegungen zum Verhältnis von Problemlösen und Lernen an. Ausgehend von Befunden der Experten-Novizen-Forschung sieht der bereichsspezifisches Wissen in Form von Schemata als Hauptmerkmal von Experten. Wie aber erwirbt man solche Schemata am besten? Nach landläufiger Meinung soll dies durch Übung anhand einer großen Zahl von Musterproblemen erfolgen. Sweller behauptet nun, dass die Tätigkeiten des Lernens und die des Problemlösens interferieren können. Dass also unter bestimmten Bedingungen das Lösen von Problemen das Lernen von Prinzipien behindern kann. Die Theorie kognitiver Belastung geht davon aus, dass normalerweise beim Problemlösen auch Lernen durch Schemaerwerb erfolgt. Wenn allerdings die kognitive Belastung infolge selektiver Aufmerksamkeit bzw. aufgrund der beschränkten Verarbeitungskapazität ansteigt, kann dies zu Lasten des Schemaerwerbs gehen. Vor allem dann, wenn eine Mittel-Ziel-Analyse als Strategie verwendet wird, in Klammern typisch von Novizen und erkennbar am rückwärts gerichtetem Vorgehen, also vom Zielzustand ausgehend, kommt es zur Problemlösung auf Kosten des Lernens, das heißt, es wird kein Schema gebildet. Im Unterschied dazu stehen Vorwärtsstrategien entweder unter Schemakontrolle oder geleitet von Zielen oder lediglich zur Exploration des Problemraums, in Klammern unspezifisches Ziel. Swellers Theorie ist an das Dual-Task-Paradigma angelehnt. Haupt- und Nebentätigkeiten operieren so lange friedlich nebeneinander, wie die kognitive Belastung sich in Grenzen hält. Zu Störungen kommt es erst bei Überlastung. Wie aber lässt sich die kognitive Belastung messen? Sweller räumt ein, dass eine direkte Erfassung derzeit nicht möglich ist und man daher auf indirekte Indikatoren angewiesen sei. Hilfreich sind für ihn Parameter aus einem Produktionssystem, in Klammern programmierte Wenn-Dann-Regeln, dass kognitive Prozesse beim Bearbeiten von Mathematikproblemen, in Klammern geometrische und trigonometrische Aufgaben, modelliert. Verglichen werden zwei Strategien, die konventionelle Mittel-Ziel-Strategie und eine Strategie mit unspezifischem Ziel, die weniger belastend ausfällt. Während im ersten Fall zum Beispiel Fragen gestellt werden wie, was ist die Beschleunigung des Rennwagens, in Klammern spezifisches Ziel, wird im anderen Fall gefordert, berechne den Wert von so vielen Variablen wie möglich, in Klammern unspezifisches Ziel. Der Informationsfluss unter spezifischer Zielstellung ist wesentlich aufwendiger und lässt daher weniger Platz für Lernprozesse. Die Konsequenzen dieses Modells sind in theoretischer wie praktischer Hinsicht bedeutsam. In theoretischer Hinsicht wird ein klarer Unterschied zwischen Lernen und Problemlösen gemacht, der nicht nur die Unabhängigkeit beider Prozesse postuliert, sondern auch deren gegenseitige Störbarkeit im Dual-Task-Paradigma feststellt. In praktischer Hinsicht wird mit der Tradition gebrochen, dass man zum Erwerb von Problemlösefähigkeit lediglich wiederholt einen Problemtyp bearbeiten sollte. Nach dem hier vorgestellten Modell kann Problemlösefähigkeit nur unter der weniger belastenden unspezifischen Bearbeitungsform, das heißt also im Wesentlichen durch Exploration, verbessert werden. Abschnitt 14.6.5 Theorie deklarativer Vereinfachung. Klauer, in Klammern Vergleich 1993, stellt seine Theorie des deklarativen Vereinfachens in den Rahmen von Informationsverarbeitungsmodellen, die von begrenzten Ressourcen auf Seiten der Problemlösenden ausgehen. Er bettet sein Modell in eine Rahmenkonzeption ein, in der prozedurale und deklarative Aspekte unterschieden werden. Die prozeduralen Aspekte beziehen sich auf Vorgehensweisen, in Klammern Prozeduren, wie zum Beispiel Strategien. Die deklarativen Aspekte beziehen sich dagegen auf die Repräsentation des Problems, das heißt von beteiligten Objekten, einsetzbaren Operatoren sowie Regeln und Einschränkungen, die zu beachten sind. Ausgangspunkt der Theorie deklarativer Vereinfachung ist die Feststellung, dass Problemlösen die begrenzten Speicher- und Aufmerksamkeitsressourcen eines Problemlösers beansprucht. In Klammern zum Beispiel durch eine sehr schwierige Strategie oder durch eine sehr komplexe Aufgabenstellung. Schwierigere Probleme führen zu stärkeren Belastungen. Solche Belastungen entstehen sowohl durch deklarative als auch durch prozedurale Erfordernisse. Deklarative Erfordernisse beziehen sich auf die subjektive Repräsentation des Problemraums, prozedurale Erfordernisse dagegen auf die Prozesse des Suchens und Planens in eben diesem Problemraum. Bei Überbeanspruchung kommt es dem Modell zufolge zu Vereinfachungen. Beim deklarativen Vereinfachen werden einige Aspekte der Problemrepräsentation ausgeblendet, das bedeutet, Problemlösen findet in einem vereinfachten Problemraum statt, bei dem auf bestimmte Aspekte der Problemstellung nicht geachtet wird. Beim prozeduralen Vereinfachen geht es um den Einsatz von zunächst wenig belastenden Strategien, in Klammern zum Beispiel planloses Ausprobieren. Die Theorie deklarativer Vereinfachung macht drei Grundannahmen. Erstens, Belastungsannahme. Angenommen wird, dass beim Problemlösen mentale Ressourcen beansprucht werden, insbesondere das kapazitiv begrenzte Arbeitsgedächtnis. Diese globale Annahme wird insofern spezifiziert, als die Belastungen sowohl durch deklarative als auch prozedurale Aspekte des Problemlösens entstehen können. Zweitens, Kompetenzannahme. Angenommen wird, dass Problemlösende bereichsunspezifische, nicht an bestimmte Domänen gebundene Strategien besitzen, in Klammern Ziel-Mittel-Analyse, um in den subjektiven Problemräumen zu suchen. Drittens, Vereinfachungsannahme. Im Fall der Überschreitung der Verarbeitungskapazität werden zwei Vereinfachungsprinzipien wirksam, nämlich das Prinzip der Entlastung, nach der bei Überbeanspruchung Kapazität im deklarativen Bereich, in Klammern das heißt Prozesse, die der Konstruktion und dem Aufrechterhalten einer subjektiven Repräsentation des Problems dienen, nicht aber im prozeduralen Bereich, das heißt strategische und taktische Prozesse, die das Planen und Suchen im Problemraum betreffen, abgezogen wird, sowie das Prinzip der Aufmerksamkeitszentrierung, wonach diese deklarative Vereinfachung durch die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf strategische anstatt deklarative Aspekte des Problems eintritt. Klauer nimmt die Vereinfachung im deklarativen statt im prozeduralen Bereich deswegen an, weil eine Reihe von Untersuchungen mit unterschiedlich belastenden Problemisomorphen, das heißt strukturgleichen Varianten, Vergleiche zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Problemlösenden sowie Befunde aus der Experten-Novizen-Forschung dafür zu sprechen scheinen. Aus den Modellannahmen lassen sich Hypothesen zu drei Bereichen generieren. Erstens, Effekte bei der Problembearbeitung mit unterschiedlich strenger Fehlerrückmeldung. Zweitens, Hypothesen über die Art der gemachten Fehler sowie drittens, Hypothesen über den Implementierungsaufwand, in Klammern der Aufwand, der beim Übergang vom Plan zur Aktion entsteht. Er ist hoch, wenn die Umsetzung eines Planes auf Schwierigkeiten stößt. Hinsichtlich der Fehlerrückmeldung wird erwartet, dass bei einer strengen Rückmeldung, in Klammern alle Regelverstöße werden sofort moniert, Lösungsvorschläge schnell scheitern und das Lösungsverhalten dann ziel- und planlos erscheint, obwohl keine prozedurale Vereinfachung stattfindet. Bei abgeschwächter Fehlerrückmeldung, in Klammern nur bestimmte Regelverstöße werden moniert, andere werden zugelassen, soll stattdessen effizient an Lösungsvorschlägen gearbeitet werden, die allerdings spezifische Fehlerteile aufweisen. Hinsichtlich der Art der Fehler wird erwartet, dass keine unsystematischen Fehler auftauchen, sondern Bestandteile von Lösungen, die aufgrund der deklarativ vereinfachten Problemräume entstehen. Hinsichtlich des Implementierungsaufwandes wird davon ausgegangen, dass er je nach den ausgeblendeten Aspekten im Zuge der deklarativen Vereinfachung unterschiedlich hoch ausfällt. In der abschließenden Bewertung von Klauers Theorie ist festzuhalten, dass hier sehr sorgfältig den Effekten der deklarativen Vereinfachung nachgegangen wurde. Allerdings ist der Geltungsbereich wohl auf einfache Interpolationsprobleme beschränkt. Auch Messprobleme wie die Feststellung des Implementierungsaufwandes sowie ein fehlendes direktes Maß für die Belastung oder Entlastung, in Klammern diese wird nur indirekt über die Fehlerzahl erschlossen, machen die Unschärfe der Theorie aus. Grundsätzlichere Kritik ist daran zu üben, dass bei diesen einfachen Problemen deklarative Vereinfachung möglich erscheint, bei komplexen, wissensintensiven Problemen aber zusätzlich strategische oder prozedurale Vereinfachungen wahrscheinlicher werden. Insbesondere in den Untersuchungen Dörners finden sich zahlreiche Hinweise auf strategische Vereinfachungen. Abschnitt 14.6.6 Modell der kognitiven Täuschungen. Viele unserer Urteile und Entscheidungen müssen wir in einem Zustand der Unsicherheit treffen. Die begrenzte Rationalität menschlichen Urteilens zeigt sich unter anderem daran, dass wir nicht Rechenverfahren der Wahrscheinlichkeitstheorie einsetzen, sondern uns intuitiv auf bestimmte Heuristiken verlassen. Kahneman, in Klammern Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2002, und Tversky haben diesen Heuristiken ein ganzes Forschungsprogramm gewidmet, das unter dem Namen Heuristics and Biases firmiert. Der zweite Teil dieses Programms, Biases, das heißt Urteilsfehler, zeigt eine Konsequenz aus dem Einsatz von Heuristiken auf. In bestimmten, eher seltenen Fällen führen diese Heuristiken zu systematischen Fehlern, die man auch kognitive Täuschungen genannt hat. Abschnitt 14.6.7 Theorie ökologischer Rationalität. Gigerenzer und Kollegen haben eine Theorie ökologischer Rationalität entworfen, die Urteils- und Entscheidungsprozesse in radikaler Abwendung vom Heuristics and Biases-Programm konzipiert. Während letzteres, von Kahneman und Tversky in den 1970er Jahren entworfen, vor allem auf die Fehlerhaftigkeit menschlicher Urteile gemessen an den Standards normativer Entscheidungsregeln, wie zum Beispiel dem Bayes-Theorem verweist, und die Urteile auf den Einsatz von Repräsentativitäts-, Verfügbarkeits- und Ankerheuristik zurückführt, geht Gigerenzer einen anderen Weg. Statt das Verhältnis von menschlichem Verstand zur Logik aufzuklären und dabei zahlreiche Abweichungen vom Modell der zweiwertigen Logik feststellen zu müssen, geht es ihm um das Verhältnis zwischen Verstand und Umwelt. Abschnitt 14.6.8 Theorie geplanten Verhaltens. Eine allgemeine Theorie geplanten Verhaltens, in Klammern Theory of Planned Behavior, TPB, hat Eisen, in Klammern Vergleiche 1991, vorgelegt. Darin wird das Zustandekommen von Verhalten unter Bezug auf vorausgehende Intentionen erklärt. Diese Intentionen hängen ab von Einstellungen gegenüber dem fraglichen Verhalten, von subjektiven Normen und von wahrgenommener Verhaltenskontrolle. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, kann pauschal festgehalten werden, dass die Theorie geplanten Verhaltens vor allem in der Sozialpsychologie recht erfolgreich zu sein scheint. Grewe, in Klammern Vergleiche 2001, macht allerdings auf die Gefahr aufmerksam, die Frage nach einer Verbindung von Intention und Verhalten als eine kausale zu betrachten. Vielmehr müsste diese Verbindung als eine logische gesehen werden. Wenn jemand eine Absicht verfolgt, sollte diese logischerweise mit der Handlung verbunden sein. Wenn man also feststellt, dass Personen, die sich zu einer Diät verpflichten, in Klammern Intention, auch zu großen Teilen danach handeln, in Klammern Verhalten, zumal dann, wenn sie Kontrolle über ihr Verhalten erleben, dann ist dies nah an Pseudoempirie und sprachlogischem A priori. Ist es wirklich sinnvoll, empirisch zu untersuchen, wie viele Junggesellen verheiratet sind? Würde man nicht demjenigen, der einen verheirateten Junggesellen entdeckt haben will, mangelnde Sprachkenntnis vorwerfen? Diese kritischen Anmerkungen sollen jedoch nicht die grundsätzliche Brauchbarkeit handlungstheoretischer Ansätze für den Bereich problemlösenden Denkens in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Gerade das zentrale Konzept der Intention erweist sich für das Problemlösen als sehr effektiv, ist doch in dem Moment, in dem eine Intention erfolgreich umgesetzt werden konnte, kein Problem mehr gegeben. Umgekehrt kann man immer dann, wenn sich bei der Umsetzung von Intentionen Schwierigkeiten ergeben, auch von einem zu lösenden Problem sprechen. Der Vorteil handlungstheoretischer Ansätze, etwa im Vergleich zu Modellen der Informationsverarbeitung, liegt in der gleichzeitigen Berücksichtigung emotionaler und motivationaler Prozesse neben den rein kognitiven Prozessen, auf die sich die Informationsverarbeitungsansätze meist beschränken. Im Sinne von Hermann, in Klammern Vergleiche 1982, geht es also um handelnde Akteure, nicht mehr nur um selbstregulierte Systeme. Abschnitt 14.6.9 Theorie unbewusster Gedanken. Eine moderne Theorie unbewusster Gedanken ist von Dijksterhuis und Nordgren, in Klammern Vergleiche 2006, vorgelegt worden, die auf so verschiedene Gebiete wie Entscheiden, Eindrucksbildung, Einstellungsänderung, Problemlösen oder Kreativität angewendet werden kann. Die Unconscious Thought Theory, in Klammern UTT, formuliert in Bezug auf bewusste und unbewusste Gedanken 6 Prinzipien, in Klammern siehe weiter unten, aus denen Vorhersagen abgeleitet werden können. Bewusstes Denken ist demnach die aufmerksamkeitsgeleitete Verarbeitung von Objekten oder Aufgaben und unterliegt engen Kapazitäten. Es geht schemageleitet top-down vor und führt zu einer suboptimalen Gewichtung der relativen Bedeutung verschiedener Attribute. Das bewusste Denken kann Regeln folgen und ist präzise. Es erfolgt fokussiert und konvergent. Unbewusstes Denken erfolgt ohne Aufmerksamkeit und verfügt über wesentlich größere Kapazität. Es operiert bottom-up und führt zu einer natürlichen Gewichtung der relativen Bedeutung verschiedener Attribute. Es liefert grobe Schätzungen und läuft divergent ab. Die Prinzipien selbst sind auf empirische Evidenz gestützt, in denen Versuchspersonen zum Beispiel die Qualität von 4 Amsterdamer Wohnungen beurteilen sollten, zu denen je 12 Fakten gegeben wurden. Nach Lektüre der insgesamt 48 zufällig dargebotenen Fakten sollten die Leser entweder sofort ein Urteil abgeben, in Klammern unmittelbares Urteil, 3 Minuten gründlich über die gelesenen Fakten nachdenken und dann urteilen, in Klammern bewusstes Urteil, oder nach 3 Minuten, in denen ablenkende Aufgaben zu bearbeiten waren, eine Beurteilung liefern, in Klammern unbewusstes Urteil. Interessanterweise lieferte die unbewusste Verarbeitung die besten Resultate, gemessen als Differenz der Präferenz zwischen dem besten und dem schlechtesten Appartement. Hier nun die 6 Prinzipien der UTT. Erstens, Prinzip unbewusster Gedanken. Es gibt 2 Modi des Denkens, bewusstes und unbewusstes. Bewusstes Denken ist durch aufmerksamkeitsgeleitete Verarbeitung von Objekten oder Aufgaben gekennzeichnet. Unbewusstes Denken erfolgt ohne Aufmerksamkeit. Zweitens, Kapazitätsprinzip. Bewusstes Denken unterliegt den engen Kapazitätsbeschränkungen bewusster kognitiver Prozesse, wie sie bereits von Miller, in Klammern Vergleiche 1956, empirisch bestimmt wurden. Unbewusstes Denken verfügt über eine wesentlich größere Kapazität und kann daher wesentlich mehr Informationen simultan verarbeiten. Drittens, Aufwärts- versus Abwärtsprinzip. Unbewusstes Denken operiert bottom-up, in Klammern aufwärts, wogegen bewusstes Denken schemageleitet top-down abwärts vorgeht. Die von Batman, Lewis und Payne, in Klammern Vergleiche 1998, eingeführten Metaphern des Architekten, in Klammern top-down, bzw. Archäologen, in Klammern bottom-up, illustrieren dieses Prinzip, wonach beim bewussten Denken das Ziehen von Schlussfolgerungen fast unvermeidlich sei, während unbewusstes Denken zu einer polarisierten und gut organisierten mentalen Repräsentation relevanter Objekte führt. Viertens, Gewichtungsprinzip. Unbewusstes Denken führt zu einer natürlichen Gewichtung der relativen Bedeutung verschiedener Attribute, während bewusstes Denken diesen natürlichen Prozess stört und daher zu suboptimalen Gewichtungen führt. Vorausgesetzt, es gibt nicht ein Attribut, das notwendigerweise alle übrigen dominiert, in Klammern zum Beispiel Kosten. In solchen Fällen kommt das Regelprinzip zum Tragen. Fünftens, Regelprinzip. Bewusstes Denken kann Regeln folgen und ist präzise, während unbewusstes Denken grobe Schätzungen liefert. Mit unbewusstem Denken lassen sich keine exakten arithmetischen Berechnungen durchführen, aber größer-kleiner Relationen oder andere nicht exakte Aspekte numerischer Attribute sind sehr wohl verfügbar. Auch die Negationsregel, in Klammern nicht schlecht gleich gut, kann nur bewusst durchgeführt werden. Dass unbewusstes Denken keine Regeln aktiv befolgen kann, schließt aber nicht aus, dass es sehr gut das Befolgen von Regeln beurteilen kann. Implizites Lernen dokumentiert diesen Sachverhalt nachdrücklich. Sechstens, Konvergenz versus Divergenzprinzip. Bewusstes Denken und damit verbundene Gedächtnissuche erfolgt fokussiert und konvergent, während unbewusstes Denken divergent, in Klammern das heißt breit ausgerichtet, abläuft. Dieses Prinzip ist vor allem in Bezug auf kreative Prozesse wichtig. An den 6 Prinzipien lassen sich zahlreiche Hypothesen ableiten, die durchaus kontraintuitiv ausfallen können und damit besonders interessant sind. Die Hypothese des Überlegens ohne Aufmerksamkeit, in Klammern Deliberation without Attention, besagt etwa, dass die Qualität einer Entscheidung auf der Basis unbewussten Denkens von der Komplexität des fraglichen Problems nicht beeinflusst werden sollte, da nach den Prinzipien 3 und 4 große Mengen an Informationen gut geordnet verarbeitet werden können. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass bewusstes Verarbeiten unter ansteigender Zahl an Informationseinheiten leidet, während unbewusstes Denken unbeeinflusst von der Informationsmenge zu richtigen Entscheidungen führt. Neuere Untersuchungen lassen allerdings hieran Zweifel aufkommen. Lässt man dem bewussten Urteil mehr Zeit und zwingt ihm nicht die 3-minütige Dauer auf, wie es Dijksterhuis und Nordgren getan haben, werden die bewussten Urteile deutlich besser. Abschnitt 14.6.10 Theorie der Kognition für dynamische Umgebungen. Hammond, in Klammern Vergleiche 1988, hat in einem programmatischen Aufsatz gefordert, dass sich die Entscheidungsforschung stärker als bisher mit dynamischen Aufgabenstellungen beschäftigen sollte. Zu diesem Zweck stellt er eine Theorie dynamischer Aufgaben vor, die Theory of Task Systems, in der spezifische Eigenschaften und Funktionen der Aufgaben beschrieben werden, und ergänzt diese um eine Theorie der Verarbeitung solcher Aufgaben, die Cognitive Continuum Theory. Die drei Hauptprinzipien seiner aufgabenbezogenen Theory of Task Systems sind: erstens das Induzierungsprinzip, zweitens das Prinzip oberflächlicher und tiefer Merkmale von Aufgaben sowie drittens der Index des Aufgabenkontinuums. Induzierungsprinzip. Mit dem Induzierungsprinzip wird die These vertreten, dass bestimmte Merkmale der Aufgabendarbietung bestimmte Formen der kognitiven Verarbeitung induzieren. Zum Beispiel soll bei Aufgaben, die Informationen in Zahlenform oder mit logischen Symbolen anbieten und bei denen genügend Zeit zur Berechnung bleibt, analytische Kognition eher einsetzen als bei Aufgaben, die zum Beispiel ein Bild verwenden und nur kurze Zeit für die Beurteilung zulassen. Bei diesen Aufgabenstellungen soll eher intuitive Kognition induziert werden. Prinzip oberflächlicher und tiefer Merkmale von Aufgaben. Die Oberflächen- und Tiefenmerkmale von Aufgaben bestehen für Hammond darin, dass eine bestimmte dynamische Anlage, in Klammern zum Beispiel eine Kraftwerksanlage, die Struktur und Funktion des Systems abbildet, wie es zum Beispiel aus der Sicht der Ingenieure besteht. Dieser Tiefenstruktur wird die Sicht der Operateure entgegengestellt, die bestimmte Oberflächenmerkmale, in Klammern Anzeigeinstrumente etc. präsentiert bekommen. Hammond verweist hier auf Autoren, die davon sprechen, dass die Designlogik eine andere sei als die dem Bediener sichtbare Oberflächenlogik und es beim ökologischen Interface-Design darum gehe, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Index des Aufgabenkontinuums. Das dritte Merkmal, der Aufgabenkontinuum-Index, in Klammern Task-Continuum-Index, TCI, beschreibt ein Kontinuum, das zwischen den zwei Endpolen Anregung zur Analyse und Anregung zur Intuition steht. Aufgaben können auf diesem Kontinuum zwischen den beiden Endpolen entsprechend dem Indizierungsprinzip variieren. Dieser Theory of Task Systems, in Klammern Aufgabentheorie, stellt Hammond eine Cognitive Continuum Theory gegenüber, in der gesagt wird, dass auch die Kognition auf einem Kontinuum zwischen Analyse und Intuition variieren kann. Argumentiert wird hier, dass bei Korrespondenz zwischen der Aufgabeneigenschaft und der kognitiven Aktivität die Beurteilungsgenauigkeit besser ausfällt als bei fehlender Korrespondenz zwischen kognitiver Aktivität und Aufgabenbedingungen. Wird also eine Aufgabe dargeboten, die im Wesentlichen zu analytischer Verarbeitung auffordert, urteilt eine Person schlechter, als wenn sie diese nicht korrespondierend intuitiv verarbeitet. In dynamischen Umgebungen kommt es zu Veränderungen der Aufgabeneigenschaften. Entsprechend sollten sich die kognitiven Aktivitäten anpassen. Die Theorie von Hammond macht die Vorhersage, dass sich bei geänderten Aufgabenanforderungen in dynamischen Situationen auch die kognitiven Aktivitäten ändern werden. Zwei Arten der Aktivität werden unterschieden: Mustersuche und Suche nach funktionalen Beziehungen zwischen Oberflächeninformation und Zuständen des Systems in der Tiefe. Während die Informationsverarbeitung auf dem Kontinuum zwischen intuitiv und analytisch variieren kann, schließen diese zwei zuletzt genannten Arten kognitiver Aktivität, in Klammern Mustersuche versus Suche nach funktionalen Beziehungen, einander aus. Der Organismus macht entweder das eine oder das andere. Hammonds Cognitive Continuum Theory verwendet also zwei Prinzipien. Erstens, eine immer wieder neue und kontinuierliche Bewegung zwischen Intuition und Analyse und zweitens, den Wechsel zwischen den zwei grundsätzlich verschiedenen Arten von Suche, der Mustersuche oder der Suche nach funktionalen Beziehungen. Abschnitt 14.7. Abschließende Betrachtungen zu den Theorien. Ein Zitat: Es hat sich als eine sehr schwierige Aufgabe erwiesen, eine Theorie zu entwickeln, die in einem einzigen Entwurf das gesamte Universum beschreibt. Stattdessen zerlegen wir das Problem in einzelne Segmente und arbeiten Teiltheorien aus. Jede dieser Teiltheorien beschreibt eine eingeschränkte Klasse von Beobachtungen und trifft jeweils nur über sie Voraussagen, wobei die Einflüsse anderer Größen außer Acht gelassen oder durch einfache Zahlengruppen repräsentiert werden. Vielleicht ist dieser Ansatz völlig falsch. Wenn im Universum grundsätzlich alles von allem abhängig ist, könnte es unmöglich sein, einer Gesamtlösung dadurch näher zu kommen, dass man Teile des Problems isoliert untersucht. Dieses Zitat des bekannten Physikers Stephen Hawking verdeutlicht, dass Theoriearbeit Schwerstarbeit ist. Es macht zugleich deutlich, dass die Suche nach Teiltheorien ein Wagnis darstellt, das durchaus beträchtliche Risiken einschließt. Die Suche nach einer Unifying Theory, wie sie nicht nur der Physik, sondern in der Psychologie etwa von Alan Newell in Klammer 1990 postuliert wurde, hat noch zu keiner endgültigen Antwort geführt. Dass der Ansatz der Symbolverarbeitung, in Klammern Mind is a Symbolic System, so Newell, dabei ein interessanter Kandidat ist, steht außer Frage. Aber auch die Rahmenvorstellungen der Evolutionspsychologie und der Handlungstheorie enthalten noch unausgeschöpfte Reserven, die es freizulegen gilt.